Das sind übrigens Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihn seine Mutter lehrte. Die Mutter lehrte ihn das, was uns hier überliefert ist. Das wollen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir nun das lesen. Wir schlagen auf Sprüche 31 ab Vers 1. Und man vermutet, dass Lemuel vielleicht auch sogar ein anderer Name für Salomo war, dass er sich da etwas zurückgenommen hat in diesem, was hier beschrieben wird, was ihn seine Mutter gelehrt hatte. Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihn seine Mutter lehrte. Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen? Was, du Sohn meines Leibes? Was, mein erbetener Sohn? Lass nicht den Weibern deine Kraft und geh nicht die Wege, auf denen sich die Könige verderben. Soweit erstmal. Es wird erstmal gewarnt vor den Frauen, die keine guten Frauen sind. Luther übersetzt hier zutreffend mit Weibern, die nur den Mann um das Geld, um die Kraft, um die Ehre bringen. Und das ist das Verderben der Könige, aber auch aller anderen Männer, die sich darauf einlassen. Und dann kommen weitere Warnungen der Mutter vor dem Verderbnis eines Königs, eines Herrschers, eines verantwortlichen Mannes überhaupt. Nicht den Königen Lemuel ziemt es, Wein zu trinken, nicht den Königen noch den Fürsten starkes Getränk. Sie können beim Trinken des Rechts vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Ein König soll nicht im Rauschzustand Urteile fassen, sondern ein nüchternes und sachliches und gerechtes Urteil haben. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Ja, früher gab es kein Morphium und ähnliche Dinge, aber solche Menschen, die große Schmerzen leiden, die vielleicht auch damals schon gab es Krebs, dahinsichten, da konnte es eine Betäubung der Schmerzen sein. Aber jemand, der noch Aufgaben wahrnimmt im Reich und vor allem auch im Reich Gottes, der soll sich nicht mit Alkohol den Verstand abtöten durch übermäßigen Alkoholkonsum. Dann heißt es weiter, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Der König soll bei allem, was er an Großem hat, den Elenden, den Armen, den Geringen nicht vergessen, sondern für die Sache dessen sorgen, für den sonst keiner spricht. Und oft wird auch heute der kleine Mann vergessen, auch in unserem Land. Und je höher ein Politiker steigt, oftmals wirtschaften sie dann doch in ihre eigenen Taschen. Ist leider auch bei uns so. Nicht alle, aber es gibt leider zunehmende Fälle davon. Und nun von Vers 10 bis Vers 31 wird nun dieses Lob der tüchtigen Frau besungen in 22 Versen. Mit den 22 Konsonanten des hebräischen Alphabets beginnt jeder dieser Verse im Urtext, im Grundtext. In der deutschen Übersetzung kann man das so nicht wiedergeben. Da fängt es meistens mit dem Buchstaben S oder I an, hier bei der Luther-Übersetzung, sie oder ihr. Aber im Hebräischen noch kunstvoller gedichtet, was hier über die Frau geradezu als sein Loblied gesungen wird. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von ferne. Sie steht Vortage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie. Ihr Mann lobt sie. Er spricht, es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Ja, damit klingt das Buch der Sprüche aus, mit diesem Lob der Frauen. Das schreibt jemand, der 1000 Frauen hatte, vermutlich, wenn es der Salomo gewesen sein sollte. Aber seine Mutter hatte ihn gelehrt, diese eine Frau zu ehren. Ja, und das ist uns überliefert als Gottes Wort von Lemuel, seiner Mutter. Wenn es der Salomo sein sollte, dann ist er ja im Alter, wie ich es gestern schon gesagt habe, vielleicht auch wieder umgekehrt von manchen Irrwegen. Nun aber möchte ich zunächst eine Gegenüberstellung bringen zwischen einer geistlich gesinnten Frau, einer gläubigen Frau, und einer ungeistlich gesinnten Frau, einer fleischlichen, ungläubigen Frau, die vielleicht sich fromm gibt, aber nicht wirklich gläubig ist. Einige Kennzeichen, die wir schon gehört haben und die wir auch nochmal im Überblick zusammenfassen wollen. Eine geistlich gesinnte Frau ehrt Gott. Sie ist gottesfürchtig, gläubig, wiedergeboren. Der Geist Gottes wohnt in ihrem Herzen. Eine ungeistlich gesinnte Frau, die ehrt sich selber, ihre eigene Lust, ihr eigenes Vergnügen und den Mammon, das Geld, den Luxus, ist sehr auf Äußerliches bedacht, auch auf äußere Erscheinung, nicht so auf die inneren Werte. Sein erster Gegensatz. Ehrt sie Gott oder ehrt sie sich selber, ihre eigene Lust, Geld, äußeres Erscheinungsbild? Es soll nicht heißen, dass die geistliche Frau ihr äußeres Erscheinungsbild vernachlässigen sollte, aber sie sollte nicht den größten Wert darauf legen. Wenn wir einmal lesen, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Abvers 9, wird hier auch im Neuen Testament beschrieben, was die geistliche Frau ausmacht, im Inneren und im Äußeren. 1. Timotheus 2, Abvers 9. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Und dann kommt noch einiges über das Lehren. Die Frau soll nicht gemeindeleitend und gemeindelehrend auftreten. Sie darf Zeugnis geben und beten, aber sie soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung, heißt es hier weiter. Aber das ist heute nicht unser Thema, aber ist auch wichtig, gerade wenn wir in die heutige gesellschaftliche und auch kirchliche Situation blicken, wo das immer mehr übertreten wird. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Eine geistlich gesinnte Frau ehrt ihren Mann und ordnet sich ihm unter, in dem Herrn. Die ungeistlich gesinnte Frau aber emanzipiert sich selber von ihrem Mann und von allem, was sie einschränken könnte, wie sie es bezeichnet. Ich möchte dazu aber auch eine grundlegende Stelle lesen, im Epheserbrief, Kapitel 5, über das gegenseitige Verhältnis von Mann und Frau. Es betrifft natürlich auch immer den Mann, nicht? Das sehen wir wenn wir über die Frau reden, das lässt sich gar nicht trennen, denn sie sind ja auch eins, bis hin zum Fleischlichen, eins werden, ein Fleisch, wie das Wort Gottes sagt. Und es geht auch immer um das Verhältnis von Mann und Frau. In Epheser 5 lesen wir ja, zunächst ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das gilt überhaupt zwischen Christen, dass die Furcht des Herrn über allem steht und wir uns gegenseitig auch unterordnen. Und doch gibt es nochmal eine spezielle Hauptestellung des Mannes, die in Parallele steht zur Hauptestellung unseres Herrn Jesus Christus über die Gemeinde. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, soll auch der Mann das Haupt der Frau sein. Und deshalb heißt es in Epheser 5, ab Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, den eigenen natürlich, dem eigenen Mann. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Soweit, was die Frau betrifft. Aber damit endet es ja nicht. Wir wissen hoffentlich alle, wie es weitergeht. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Der Mann soll die Hingabe praktizieren, was bestimmt genauso schwer ist wie die Unterordnung. Ja? Und es ist immer ein Geschenk, wenn das wirklich funktioniert. Wir dürfen darum beten. Ja, es heißt dann noch im letzten Vers 33, doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das müsste man allen sagen, die heute dieser Emanzipationswelle verfallen sind. Und auch die Männer haben ja diese Selbstverwirklichungswelle, dass sie nicht mehr diese Liebe praktizieren. Und beide Geschlechter müssen, sollen und dürfen vom Wort Gottes wieder ganz neu lernen, wie wirkliches Zusammenleben als Mann und Frau funktioniert. Ein weiterer Unterschied. Eine geistlich gesinnte Frau korrigiert ihren Mann liebevoll. Das haben wir auch gelesen in Sprüche 31. Sinngemäß findet sich das alles hier. Da heißt es ja, ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Also sie ist ihm auch eine gute Ratgeberin, möchte ich sagen. Und auch eine notwendige Korrektur. Als Männer dürfen wir die Frau auch um Rat fragen. Und die Entscheidung müssen wir dann schon selber treffen, aber möglichst in Abstimmung mit der Frau. Und das mit einbeziehen, sie nicht einfach übergehen. Das geschieht leider allzu oft, auch bei Männern. Das ist eine große Not, dass man dann gar nicht mehr miteinander redet. Nein, wir dürfen auch uns gegenseitig absprechen, raten auf der Grundlage des Wortes Gottes. Eine geistlich gesinnte Frau korrigiert ihren Mann liebevoll. Eine ungeistlich gesinnte Frau beschimpft ihren Mann oder lässt ihn links liegen. Ihr liegt nichts an einer liebevollen Korrektur. Ein weiteres Kennzeichen: die geistlich gesinnte Frau erzieht ihre Kinder in Ehrbarkeit, Liebe und Zucht. Und vor allem mit dem Ziel der Gottesfurcht und der Bekehrung. Den Glauben können wir nicht erziehen, aber die Gottesfurcht bei den Kindern ins Herz legen und in einer liebenden Weise. So kann später der Same aufgehen und sie können selber zur Wiedergeburt kommen durch die Gnade des Herrn. Natürlich beten wir dann auch für die Kinder. Und natürlich erzieht nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Der Mann stiehlt sich leider oft aus der Erziehungsverantwortung heraus, weil er auch oft berufstätig außer Haus ist. Aber auch die Männer sollten präsent sein für die Kinder, wenn sie dann da sind. Und es ist mir auch nicht immer leicht gefallen, aber es ist wichtig, dass man sich auch als Mann Zeit nimmt, gerade auch abends, wenn man die Kinder ins Bett bringt, dass man da auch dabei ist, soweit es geht. Man ist ja nicht jeden Abend zu Hause. Es gibt auch Sitzungen und Ähnliches, aber es sollte nicht überhand nehmen. Und wir sollen die Kinder in zur Ehrbarkeit, Liebe und Zucht anhalten, in Liebe und Zucht erziehen. Eine ungeistliche Frau und überhaupt ungeistliche Menschen lassen ihren Kindern freien Lauf. Laissez-faire-Erziehung auf Französisch. Sollen tun, was sie wollen. Das Gute im Herzen, aber wir wissen ja aus der Bibel, dass das nicht stimmt. Dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Ungeistliche Menschen lassen ihren Kindern freien Lauf, weil es ihnen letztendlich egal ist. Oder die Kinder werden dann so, wie die Erwachsenen selber sind, können alles machen. Und wenn sie einem dann auf der Nase herumtanzen, ist es dann irgendwann zu spät mit der Erziehung. Und ich weiß selber, dass das Kraft kostet. Und habe auch nicht immer diese Kraft, dauernd einzugreifen. Aber es ist doch ein Segen, wenn wir das versuchen. Eine ungastliche Frau also lässt den Kindern freien Lauf oder erzieht sie vielleicht sogar zur Gottlosigkeit. Eine geistliche Frau erfüllt fröhlich ihre Arbeit in Haus und Familie. Ein weiteres Kennzeichen, das ist ja ausführlich beschrieben in Sprüche 31. Ihr habt sicherlich die ganzen Beispiele noch im Gedächtnis. Sie macht sich Decken, wollene Kleider, man braucht keine Angst vor dem Winter haben. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, geht mit Wolle und Flachs um, arbeitet gerne mit ihren Händen. Es gibt natürlich die Ausnahme, wenn die Frau krank ist, ja, dann dürfen wir als Mann uns nicht auf solche Stellen berufen und sagen, jetzt mach mal, sondern sollen wir auch helfen, ja, auch so schon, auch wenn sie gesund ist. Sicherlich ist oftmals eine Aufgabenverteilung, dass der Mann mehr nach außen wirkt und die Frau mehr im Inneren, aber doch kann man es nicht so starr aufteilen. Es wird oft auch die Kraft und der Rat und die Hilfe des Mannes auch im Haushalt benötigt. Und auch die Hilfe der Frau im beruflichen Leben. Die geistliche Frau also erfüllt fröhlich ihre Arbeit in Haus und Familie. Die ungeistliche Frau murrt über ihre Arbeit in Haus und Familie. Das brauche ich jetzt wohl nicht weiter ausführen. Sie fühlt sich überhaupt nicht wohl in dem, was Gottes Wort hier so beschreibt. Und meint, sie muss alles liegen lassen und außen ihre Verwirklichung suchen. Ich möchte niemand verbieten, dass jemand auch einen Beruf wahrnimmt, auch als Frau. Nicht, dass er mich jetzt falsch versteht. Aber wir sollten weder als Mann noch als Frau unsere Familie zu Hause vernachlässigen, wenn wir im Berufsleben eingebunden sind. Und nicht murren dann über das, was zu Hause zu tun ist, was uns zuvörderst vor dem Fuß liegt zu tun, was unsere erste Aufgabe ist. Ein weiteres, die geistlich gesinnte Frau stellt sich in der Öffentlichkeit hinter ihren Mann. Das lesen wir auch in Sprüche 31. Habt ihr es gesehen oder gehört? Wo es heißt, Vers 23, ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie fördert es, wenn der Mann eine wichtige Aufgabe wahrnimmt und fällt ihm nicht in den Rücken durch Verleumdung oder Verbot dieser Tätigkeit. Eine ungeistliche Frau verleumdet ihren Mann und zerstört seine Tätigkeit nach außen. Das sollte nicht sein. Man sollte zusammenstehen in dem Auftrag in der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde, die Mann und Frau wahrnehmen. Ein weiteres, eine geistlich gesinnte Frau ist ihrem Mann treu. Das beschreibt uns das Wort Gottes immer wieder ausführlich. Eine ungeistliche Frau, fleischliche Frau, bricht ihrem Mann die Treue und die Ehe oder betreibt sogar Unzucht. Ich möchte es jetzt nicht ausführlich vortragen, aber das Buch der Sprüche umfasst fast 3 Kapitel, wo es um Ehebruch und Unzucht geht. Ja. Kinder sind jetzt ja im Bett, dann kann ich da jetzt ein bisschen mehr dazu sagen heute Abend. In Sprüche 2, da heißt es, dass man nicht auf Abwege geraten soll, Und dann heißt es, damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Ehebruch, Unzucht. Und Sprüche 5 kommt es auch wieder. Und dann auch wieder in Sprüche 7. So alle zwei Kapitel am Anfang der Sprüche diese Warnung, auch gerade auf sexuellem Gebiet. In Sprüche 5 heißt zum Beispiel: Von Honig triefen die Lippen der Verführerin, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und stattdessen, positiv in Vers 15, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und ströme aus deinem eigenen Brunnen. Ein schönes Bild auch für die eheliche Liebe, ja, die eheliche Treue. Und in Sprüche 7 wird dann ausführlich die Warnung beschrieben vor einer ehebrecherischen Frau, die den Jüngling auf der Straße lockt, er soll zu ihr hineingehen, der Mann ist verreist, er ist noch lange fort. Und so heißt es hier in Sprüche 7, wo sie spricht: Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen, denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen, er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder zurück. Und dann heißt es: Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Das heißt an anderer Stelle nämlich auch, dass die Rache des Mannes so ist, dass nichts sie stillen kann, auch kein Geld, auch keine Entschuldigung. Unzucht bringt den Mann um das Brot und Ehebruch um das Leben. Das ist auch eine Steigerung, vor der die Sprüche warnen. Und das ewige Leben auch, wenn man nicht umkehrt von all diesen Dingen. Ein weiterer Gegensatz: Das Haus der geistlichen Frau ist ein Zufluchtsort für Notleidende und Arme. Auch das wird uns in Sprüche 31 wunderbar deutlich gemacht, wo es dann heißt: Ja, ich muss die Verse auch nochmal suchen, haben wir sie nicht aufgeschrieben, aber Vers 20: Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie denkt also auch an die, die draußen sind, an die eigene Familie, aber auch an die, die draußen sind. Auch denen reicht sie ihre Hand. Gastfrei zu sein, vergesset nicht. Ohne ihr Wissen haben viele schon Engel beherbergt. Das ist auch ein Gebot für die geistlich gesinnte Frau, für die geistlich gesinnte Ehe, dass wir gastfrei sein sollen und auch den Bedürftigen die helfende Hand reichen und das Haus auch öffnen, wo Menschen Not haben. Ein geistlicher Zufluchtsort. Das Haus der ungeistlichen Frau dagegen ist ein Tummelplatz für irdische Vergnügungen und oberflächlichen eigenen Genuss. Wie wir es gerade gehört haben in Sprüche 3, 5 und 7. 2, 5 und 7. Und das Ziel nun der geistlich gesinnten Frau ist das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Dagegen das Ziel der ungeistlichen Frau oder auch das Ende, sage ich besser, ist das Reich der Verdammnis. Das sind einige dieser Unterschiede, die ich jetzt darzustellen versucht habe. Nun möchte ich noch abschließend zwei Dinge zu bedenken geben über die Ehe. Was Pastor Modersohn einmal gesagt hat, Ernst Modersohn, er hat die Ehe in vier Klassen eingeteilt. In der ersten Klasse leben die Eheleute gegeneinander. Kommt sowas vor, dass man gegeneinander lebt in der Ehe? Man hat sich immerhin noch nicht geschieden, aber man lebt gegeneinander. Es ist auch im Grunde keine Ehe. Da herrscht immer dicke Luft, ständiger Kampf. Das Glück ist zerbrochen und die Liebe ist erkaltet. Leider gibt es eine zunehmende Zahl solcher Ehen auch heutzutage. Die zweite Stufe, die dann schon besser ist, man lebt in der Ehe nebeneinander, parallel, ja, so, nicht gegeneinander frontal so, sondern parallel nebeneinander her. Das heißt, man streitet nicht unbedingt, aber man teilt sich auch nicht mit. Man weiß gar nicht, was den anderen bewegt, was er denkt, was sie denkt, was ihn oder sie erfreut. Es ist einfach ein Leben in zwei Abteilungen nebeneinander. Und das ist eine Situation der Einsamkeit, auch in der Ehe. Es ist sehr traurig, wenn es so ist. Es ist auch keine wirkliche glückliche Ehe. Es ist zwar kein Krieg, aber auch keine Einheit, keine wirkliche Einheit vorhanden. Dann gibt es die dritte Klasse, noch ein bisschen besser, schon recht gut, da lebt man miteinander. Molerson sagt, man arbeitet miteinander, man verdient das Geld miteinander, man kauft sich die Möbel miteinander, man schafft sich miteinander Kinder an. Alles miteinander, man spricht sich auch ab und übergeht nicht den anderen. Das ist schon sehr gut. Also man kann schon dankbar sein, wenn es so ist. Ja, das ist schon viel wert. Gibt es noch eine Stufe darüber hinaus? Bitte? Füreinander. Ah, ihr kennt das schon, ja. Ihr praktiziert es hoffentlich auch alle. Füreinander da zu sein. Unter dem Gesichtspunkt, nicht ich, sondern du. Den anderen höher achten als sich selbst. Das sagt uns Gottes Wort in Philipper 2. Dass wir den anderen über unser eigenes Ich stellen. Und dass wir opferbereit sind, so wie es in Epheser 5 steht, ihr Männer liebet eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch unter den Männern in aller Liebe und Eintracht. Das ist die göttliche Liebe. Nur von dieser göttlichen Liebe, Agape, die uns in unserem Herrn Jesus Christus geschenkt ist, am Kreuz auf Golgatha. Er hat wirklich diese selbstlose Liebe ausgelebt und uns geschenkt. Nur dann können wir auch in der Ehe ein wirklich glückliches Leben in wahrer Liebe, Agape-Liebe führen. Dann heißt es nicht mehr, erst ich, dann du, sondern erst du, dann ich. Und dann heißt es auch, so schreibt Molerson, ich liebe dich, ich helfe dir, ich mache dich glücklich, ich will den untersten Weg gehen, ich will verzichten, ich will vergeben und vergessen. Und es ist ein Kampf, der Kampf gegen das eigene Ich. Und das ist nicht einfach, ja, aber es ist der Weg, wo man sich gegenseitig beschenken kann und glücklich macht. Wenn ich anfange von meiner Seite, dann wird auch der andere das merken und sich auch bewegen lassen. Aber nicht mit der Nebenabsicht, selbstlos anfangen. Eine Geschichte, die auch Ernst Molerson berichtet hat, möchte ich abschließend dazu wiedergeben. Es saßen etliche Trinker zusammen im Wirtshaus. Das kommt ja vor manchmal auf Dörfern oder auch in Städten. Und dann spricht man über alles Mögliche, über die neueste politische Entwicklung. Und je mehr Alkohol man dann trinkt, umso mehr kommt es dann auf andere Themen. Und schließlich sprachen sie dann auch über die Frauen, die sie jetzt daheim sitzen haben. Ja. Ich kannte auch mal man hat über ihn gesagt, er kommt abends heim und dann kommt ein hartes Wort zu seiner Frau und er geht ans Wirtshaus jeden Abend. Keine glückliche Ehe. Ja. Es erfordert viel Geduld von Seiten der Frau dann. Und vielleicht hat die Frau auch was versäumt und sollte ihm vielleicht noch mehr Liebe erweisen. Man muss immer bei sich selber fragen, wo kann ich mich ändern? Den anderen können wir kaum ändern. Den kann nur der Herr ändern. Aber mich kann auch nur der Herr ändern. Bevor wir für den anderen beten, auch für uns, dass der Herr bei mir anfängt. Nun ja, aber das nur nebenbei. In diesem Wirtshaus kamen die Männer, die Betrunkenen, also auf ihre Frauen zu sprechen. Und sie sagten dann, meine Frau, die flucht dann, wenn ich heimkomme so spät und beschimpft mich und alles und verachtet mich, was man ja auch verstehen kann vielleicht, ja. Aber einer sagte, als sie ihn fragten, warum sagst du nichts über deine Frau, dann antwortete er, meine Frau ist anders. Ich habe keinen Grund, mich über meine Frau zu beklagen. Wenn ich heimkomme, gibt sie mir kein einziges böses Wort. Und die anderen haben dann gelacht und gesagt, das glauben wir nicht, gibt es gar nicht sowas. Ja, wir erleben das alle anders. Aber der sagte dann, nein, wenn ich heimkomme, jetzt zum Beispiel spät, dann weiß ich, dass sie mir kein böses Wort gibt. Und wenn ich sagen sollte, sie soll jetzt aufstehen und uns einen Kaffee kochen oder mir, dann würde sie das ohne Murren machen. Und dann haben sie ihn verspottet und gesagt, das glauben wir nicht. Dann haben sie gewettet und gesagt, jetzt gehen wir alle mit und gucken mal, was passiert. Ja, sind die alle mitgegangen, so betrunken, wie sie waren, zu der Frau dieses einen, der gesagt hat, meine Frau ist anders als nicht verraten. Ja, und dann kamen sie also, die Frau war tatsächlich schon im Bett. Sie stand dann auf und er sagte dann, ich habe da noch ein paar Kumpels mitgebracht, ja, jetzt steh mal auf und mach uns allen einen Kaffee, dass wir wieder wach werden. Und dann ging sie in die Küche, es kam kein böses Wort und brachte mit freundlichem Gesicht den dampfenden Kaffee herein, erzählt Moderson. Hätte sie das auch gemacht? Ja. Da sehen Sie mal. Und dann haben diese Männer, man darf nicht von sich auf andere schließen, ne? Dann haben diese Männer angefangen, sich vor der stillen, sanften Frau zu schämen. Und dann hat sie schließlich jemand gefragt, wie können Sie nur so freundlich zu uns sein? Sehen Sie nicht, wie wir betrunken sind und zu spät kommen und was für eine Gesellschaft wir sind? Und dann hat sie gesagt, ich zitiere jetzt wörtlich, ich sehe mit Schmerzen, dass mein Mann tut, was er kann, um sich zu ruinieren. Er hat nur ein Leben. Ein ewiges Leben gibt es ja für Trinker nicht, wenn sie nicht umkehren. Und da sagt sie, da möchte ich ihm das Erdenleben, das er nun hat, und das er sich obendrein noch selber verkürzt durch seinen Alkoholismus, das möchte ich ihm dann wenigstens noch so angenehm wie möglich machen. Ja, dieses Erdenleben. Das war sicherlich eine gläubige Frau, von der göttlichen Liebe bewegt. Jemand anderes hätte das nicht so sagen können. Und dann gingen sie weg, das haben sie trotz ihrem vernebelten Kopf verstanden und waren doch beschämt. Und der Mann selber fragte dann seine Frau, sag mal Frau, liegt dir wirklich so viel an meinem Seelenheil? Und dann sah er ihre verweinten Augen. Und dann brachen ihm auch die Tränen aus den Augen. Und er bereute seine Schuld und ging auf die Knie und tat Buße und wurde dann ein anderer Mensch, nahm den Herrn Jesus an. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, diese schöne Begebenheit, die wirklich so passiert ist. Und es gibt immer wieder Glaubenshelden, Glaubensheldinnen. Kann uns der Herr allen schenken, dass wir hier auch die Feinde lieben. Das war ja auch eine Art von Feindesliebe, denn normalerweise hätte man so jemand nicht geliebt mehr, wenn das so oft passiert ist. Aber er ist dadurch verändert worden, der Mann, durch diese selbstlose Liebe seiner Frau. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus, du hast uns als Mann und als Frau geschaffen. Und wir bitten dich, dass wir deine Liebe wirklich weitergeben können, ob wir jetzt nun Männer oder ob wir Frauen sind. Du hast uns alle zuerst geliebt. So lass uns dich wieder lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Herr, schenk auch mir diese Liebe. Und ich danke auch, dass du auch mir eine wunderbare Frau geschenkt hast.